Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen. Der deutsche Dichter Novalis, er misstraut in diesen Zeilen um 1800 Zahlen und Figuren. Er vertraut Märchen und Gedichten. Aber selbst das Singen und das Küssen sind längst berechenbar geworden, ganz unromantisch. Aus Zahlen und Figuren bestehen Computer und Codes. Was Computational Literary Studies innerhalb der digitalen Geisteswissenschaften sind, was sie können, was sie leisten, das hören wir hier von einem Experten am Ende der Sendung, zu der sie Michael Köhler einlädt. Zuerst natürlich zwei Bücher. Der Engländer, ein neuer Roman der Schriftstellerin Ulrike Edschmidt. Zuvor aber zur karibisch-amerikanischen Dichterin Audre Lorde. Und die war 1984 als Gastdozentin in Deutschland zu Besuch in Berlin. Damals schon schwer erkrankt. Sie war von großem Einfluss auf die schwarze Bewegung in Deutschland. 1992 starb die antirassistische Aktivistin. Nun erscheint die Übersetzung des 1984 im Original erschienenen Essaybandes Sister Outsider. Die darin versammelten Vorlesungen, Briefe, Interviews zeugen von ihren Überlegungen, als sie in Berlin ankam. Gelesen hat das Anna Augustschik.
Audre Lorde, gebürtige US-Amerikanerin und Tochter karibischer Einwanderer, wusste gut, was Marginalisierung bedeutet. Die zentralen Begriffe der Cultural Studies waren für sie gelebte Praxis. So beginnt sie einen programmatischen, 1980 am Amherst College in Massachusetts gehaltenen Vortrag mit dem Titel Alter, Race, Klasse und Gender mit dieser Selbstbeschreibung.
Als 49-jährige schwarze, lesbische, feministische Sozialistin, Mutter von zwei Kindern, eines davon ein Junge, und schwarze Partnerin einer weißen Frau, finde ich mich meistens in irgendeiner Gruppe wieder, die vermeintlich anders ist. Abweichend, zweitklassig, einfach falsch.
Der Charme, mit dem Lorde ihr Anderssein hier offenlegt, dürfte entwaffnend gewirkt haben. Zudem setzt die Autorin einen Meilenstein für die Theorie der Intersektionalität. Was wie die Zerstückelung ihres Selbst wirkt, steht für den Anfang eines ehrlichen Dialogs. Die Bezeichnung als weiß oder schwarz ist kein bloßer Marker der Hautfarbe, sondern steckt einen politischen Raum ab. Schwarz wird in der Übersetzung von Eva Bonnet und Myron Kraft übrigens groß geschrieben, wie im englischen Original. Weiß dagegen klein und kursiv. So wird Sprache eingesetzt, um asymmetrische Machtansprüche umzukehren. Audre Lordes Selbstdefinition als schwarze Frau grenzt sich damit ab von der Definition weißer Frauen auf der einen Seite und schwarzer Männer auf der anderen, eröffnet aber auch die Möglichkeit von Allianzen. Gleich im ersten Aufsatz des Bandes Sister Outsider greift Lorde den Leitsatz des Feminismus auf, wonach das Persönliche immer auch politisch ist. Sie wendet sich explizit an weiße Frauen.
Rassismus und Homophobie bestimmen hier und heute unser aller Leben. Ich fordere jede einzelne von euch eindringlich auf, sich an den Ort des tief in eurem Inneren verborgenen Wissens zu begeben und euch eurem Schrecken und eurer Abscheu vor Verschiedenheit zu stellen. Seht, wessen Gesicht sie tragen. Dann können wir unsere Entscheidungen endlich im Licht des Persönlichen und des Politischen treffen.
Hass und Leid sind unproduktiv, Wut und Schmerz dagegen lassen sich umformen. So nutzt sie die persönliche Erfahrung ihrer Krebsdiagnose und beschließt auch ihre Krankheit kreativ zu verarbeiten.
Dass ich heute hier bin und zu euch spreche, ist mein Versuch, das Schweigen zu brechen und einige der Unterschiede zwischen uns zu überbrücken. Denn nicht Unterschiede lähmen uns, sondern Schweigen. Und es gibt so viel Schweigen, das gebrochen werden muss.
Dieser alchemistische Prozess zwischen dem Gefühlten und dem Gesprochenen musste mühsam erlernt werden. Er brauchte auch Energie. Die Quelle für diese Energie findet Lorde in der Erotik, wie die lesbische Schriftstellerin in dem Kapitel vom Nutzen der Erotik beschreibt. Zu Beginn ihrer Laufbahn bedient sich die fast blinde, aber hochbegabte junge Frau vor allem der Dichtung. Erst nachdem ihre Stimme in der kulturellen Bewegung des Black Art Movement bekannt wurde, definierte Lorde ihre Poetik auch mit Hilfe der Prosa. So in dem 1977 publizierten Aufsatz »Lyrik ist kein Luxus«.
Zu dichten ist eine Möglichkeit, das Namenlose zu benennen, sodass es gedacht werden kann. Indem wir unsere Gefühle wahrnehmen, akzeptieren, akzeptieren und ehrlich erforschen, werden sie zu unserem Tempel und zum Laichgrund für radikale und gewagte Ideen. Sie werden zu einer Zuflucht für unsere Unterschiedlichkeit, die für Veränderungen und für wirksames Handeln unabdingbar ist.
Die oft retro- und introspektiven Einblicke in das Werden Audre Lordes sind eng verwoben mit der politischen Geschichte US-Amerikas im 20. Jahrhundert. Den Rahmen der englischen Originalausgabe des Essaybandes bilden zudem zwei Reiseberichte, 1976 in die Sowjetunion und 1983 nach Grenada. Im ersten entpuppt sich Lord als gewitzte Beobachterin der sowjetischen Fassade. Etliche Reiseführer halten sie auf Distanz. Als Lord dann glaubt, in einer Einheimischen eine Verbündete gefunden zu haben, erfährt sie eine erotische Abfuhr, an die sie sich mit offener Selbstironie erinnert.
Sie hieß Toni und gehörte zum Volk der Yupik. Sie stammte aus jenem Teil Sibiriens, der an der Beringsee und Alaska am nächsten liegt. Toni sprach kein Englisch und ich kein Russisch, aber an dem Abend hatte ich das Gefühl, über den Umweg unserer Dolmetscherin mit ihr zu flirten. Bevor sie aufstand, küsste sie mein Porträt auf dem Buchumschlag. Sie bedankte sich bei allen für den Abend und verschwand dann mit dem lettischen Delegierten, einem Mann aus Riga.
Sister Outsider ist ein konfrontativer und kreativer Reiseführer durch das Dickicht der Identitätsdebatten. Geschrieben wurde all das Jahrzehnte, bevor die entsprechenden Diskurse in aller Munde waren. Die Streitbarkeit und der Optimismus von Audre Lordes Schriften und Vorlesungen sind beeindruckend. Bis heute.
Sagt Anna Augustschick über Audre Lorde, Sister Outsider. Essays aus dem Englischen von Eva Bonny und Marion Kraft, Hansa Verlag, München, 20 Euro. Einen neuen Roman der Berliner Schriftstellerin Ulrike Edschmidt stellen wir jetzt vor. Mit ihrem Namen verbinden Leserbücher wie Die Liebhaber meiner Mutter, Das Verschwinden des Philipp S. und Ein Mann, der fällt. In Levis Testament, so ihr neuer Roman, erzählt sie von einem, der lernen muss, dass Geschichte nie zu Ende ist, dass er eine überraschende jüdische Herkunft hat. Es geht um ein Geheimnis. Kein Geheimnis ist, dass der Roman im linksradikalen Milieu der 70er Jahre spielt. Peter Henning stellt das Buch vor.
Der Surkamp Verlag annonciert ihre seit 2001 in größeren zeitlichen Abständen erscheinenden Bücher beharrlich als Romane. Sie selbst aber bezeichnet sie als Berichte. Ein Blick in Ulrike Edschmidts neues, nun vorliegendes Buch Levis Testament zeigt, weshalb. Tatsächlich nämlich handelt es sich dabei nicht um einen Roman im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr um die auf virtuose Weise romanhaft verkleidete Monographie eines Mannes, der sich zeitlebens vom Rest seiner Familie ignoriert und abgetrennt fühlte, um in vorgerücktem Alter auf eine neue, unbekannte Seite von deren Geschichte zu stoßen, die sein bisheriges Leben rückblickend in völlig neuem Licht erscheinen lässt. Rekapituliert wird die Geschichte des Mannes, den Ulrike Edschmidt im Buch konsequent den Engländer nennt, aus der Perspektive einer namenlosen Ich-Erzählerin, die zum Zeitpunkt, da ihr Bericht einsetzt, im ehemaligen West-Berlin lebt. Und wie sie das tut, das ist atemberaubend. Leichthändig bringt Ulrike Edschmidt auf den gerade mal 144 Buchseiten eine ganze Handvoll unterschwellig miteinander korrespondierender Romane unter. Das Resultat ist ein rasanter Mix aus Liebes- und Familiengeschichte, inszeniert als Flug durch das politische Europa der späten 70er Jahre. Doch worum geht es? Es ist das Jahr 1972. Das Klima ist politisch immer noch aufgeheizt. Und als ihr ehemaliger Lebensgefährte, den wir bereits aus Edschmidts Buch »Das Verschwinden des Philipp S.« kennen, von der Polizei gesucht wird und untergetaucht ist und sie darüber selbst ins Visier der Ermittler geraten ist, setzt sie sich nach London ab.
Ich wollte nur raus aus Berlin, weg aus dieser Stadt, wo die Vorsicht mich wie ein Panzer umschließt, während die Polizei nach einem Mann fahndet, der aus meinem Leben verschwunden und mit falschen Papieren untergetaucht ist. Ich lande in einem schmalen Backsteinhaus in Holloway.
Ulrike Edschmidt schreibt fein austarierte autofiktionale Bücher, die konsequent jenem einst von dem französischen Schriftsteller Serge Dubrowski geprägten Begriff Autofiktion folgen, wonach autofiktionales Erzählen sich primär dadurch von autobiografischem unterscheidet, dass Autor, Erzähler und Hauptfigur trotz eventueller Namensgleichheit nicht miteinander identisch sind und doch wechselseitig aufeinander verweisen. So erzählt Edschmidt bisweilen scheinbar unverstellt entlang eigener biografischer Lebensstationen. Tatsächlich aber organisiert sie das angefasste autobiografische Material allein in der Absicht, uns dadurch Einblicke in das Leben jenes Engländers zu eröffnen, mit dem sie eine langjährige Liebesbeziehung verband. Wir erleben das Paar, das sich in der Hausbesetzerszene im Londoner East End kennen und lieben lernt, auf Reisen nach Spanien, Portugal oder Marokko, in Berlin und Frankfurt, wo sie zusammenleben und der Engländer in der Fabrik arbeitet, später bei T&N und Degussa. Und schließlich, nachdem ihre Beziehung zu Ende ist, wie er in seiner Freizeit beginnt, mit jungen Frankfurter Migranten Stücke einzuüben und darüber seine Liebe zum Theater entdeckt, das er als entscheidenden beruflichen Wegweiser erkennt. In Episoden von Bezwingender Dichte zeichnet Ulrike Edschmidt das Porträt eines früh Entwurzelten. Als einzige Konstante in seinem Leben erscheint seine Liebe zu dem von ihm geradezu kultisch verehrten Londoner Fußballclub Tottenham Hotspur, dessen Spiele er von wo aus auch immer regelmäßig verfolgt.
In dieser Zeit baut er eine Mauer um sich herum auf. Undurchdringlich, gepanzert mit Terminen. Das Wort Termin nimmt immer größeren Raum in seiner Familie ein. Es gilt für alles, was sich außerhalb der Wohnung abspielt. Als er eines Nachts nicht nach Hause kommt, weiß ich, dass es auch für andere Frauen gilt.
Über seine jüdische Londoner Familie weiß der Engländer wenig. Doch als diese 40 Jahre später Kontakt zu ihm aufnimmt und ihn um ein Treffen bittet, steht sein Leben plötzlich Kopf. Denn der Mann sieht sich unversehens mit dunklen Machenschaften seines Urgroßvaters konfrontiert, die ihn in das Jahr 1924 und zu einem spektakulären Betrugsfall zurückführen. Ingenieurhaft fügt Ulrike Edschmidt die einzelnen Teile dieses dunklen Familienpuzzles zu einem faszinierenden Ganzen zusammen. Das Resultat ist ein Drama mit Endspielcharakter, in dem der Engländer einem Clan von Gangstern gegenübersteht. Und so überraschend dem eine Familie zugefallen ist, so plötzlich geht sie ihm wenig später wieder verloren.
Das Gefühl, dazuzugehören, das ihn beim ersten Auftauchen der Familie überwältigt hat, ist der Erkenntnis gewichen, dass er die Liste der Nachkommen zwar vervollständigt und eine Lücke im Stammbaum gefüllt hat, aber niemals einen Platz darin einnehmen wird.
In Levis Testament entrollt Ulrike Edschmidt die mitreißende Monographie eines großen Versprengten und Fußballreligiösen, der erleben muss, dass Geschichte nie zu Ende ist und dass Familie nichts ist, was man sich aussuchen kann. Dabei ist ihr, ähnlich wie in ihren früheren Arbeiten, einmal mehr das Kunststück geglückt, alles von ihrer Figur zu erzählen und nichts wirklich zu verraten.
Sagt Peter Henning über Ulrike Edschmidt. Levis Testament, Surkamp Verlag, 144 Seiten, 20 Euro. CLS. Das ist keine Automobilmodellbeschreibung, kein Fernsehsender und auch keine Krankheit oder ein Virus, sondern die Abkürzung für Computational Literary Studies. Und das ist ein Zweig der digitalen Geisteswissenschaften. Ich habe darüber mit Christoph Schöch gesprochen. Der ist Romanist und lehrt als Professor an der Universität Trier. Man kann mit CLS Texte erfassen, große Mengen an Zahlen, Figuren, Buchstaben und Zeichen analysieren, aber auch umgekehrt erzeugen. Irische Volksmusik, sagen wir mal, lässt sich dann bei ausreichender Datenmenge ebenso produzieren wie schwärmerische Gedichte. Wer dann noch Urheber ist und ob das ästhetisch überzeugt, ist eine andere Frage. Also, Herr Schöch, was macht man da, wenn man CLS betreibt und vor allem, was ist das?
CLS, Computational Literary Studies, ist eben ein Teilbereich der Digital Humanities und auch ein Teilbereich, den es genau wie die Digital Humanities eigentlich seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts schon gibt. Heute aber natürlich mit völlig anderen Möglichkeiten, umfangreicheren Datensätzen, leistungsfähigeren Computern, bequemeren Programmiersprachen. Und was wir da in der Tat machen, ist eben literaturwissenschaftliche Fragestellungen mit informatischen Methoden zu bearbeiten. Und dafür müssen wir in der Tat in einem ersten Schritt meistens die Texte, die wir analysieren möchten, überhaupt erstmal digitalisieren, wenn sie nicht schon digital vorliegen. Und das ist also einer der Arbeitsbereiche, die Digitalisierung und Erschließung und auch standardsbasierte Publikation dann von solchen Textsammlungen. Und der zweite wichtigste Hauptarbeitsbereich ist dann eben die Analyse dieser Textdaten. Und das heißt eben das Erproben, Entwickeln, Evaluieren von solchen Analysemethoden, die oft aus der Informatik dann kommen, und aber eben für diese literaturwissenschaftlichen Fragestellungen und auch besonderen Daten eben auch angepasst werden müssen. Und diese Anpassung ist dann eben auch wiederum ein eigener Forschungsbereich, der dann nicht mehr eine literaturwissenschaftliche Fragestellung hat, sondern eben eine methodische. Wie kann ich denn diese Methoden verbessern für diesen Anwendungsbereich?
Während Sie gesprochen haben, ist mir eine Idee gekommen. Sagen wir mal, ich forsche im 18. Jahrhundert, ausgehend von Heinrich von Kleists Verlobung zu Santo Domingo, über Sklavenhandel oder Abolitionismus, also Abschaffung von Sklavenhandel, und frage mich, was gibt es denn da noch so, was ich vielleicht gar nicht kenne? Könnten Sie mir da unter die Arme greifen, weil Sie sagen, okay, mit der richtigen Frage gucke ich mir mal an, was es so im Englischen, Französischen, Deutschen vielleicht an Hoch- oder auch an Niedrigkultur, an Texten gab. Wäre das so eine Forschungsmöglichkeit?
Ja, absolut. Also wenn wir jetzt eben annehmen, dass wir ein größeres Korpus von Romanen haben aus dieser Zeit, die Sie interessiert, dann könnten wir da eben die Methode des Topic Modelings anwenden, würden dann, wenn wir ein bisschen Glück haben, eben eines dieser Themen, die in der Sammlung überhaupt vorkommen, ein Thema finden, das irgendwie mit Sklaverei zu tun hat, und könnten dann eben die Romane identifizieren, in denen dieses Thema, dieses Topic eine besonders große Rolle spielt. Und da wäre dann wahrscheinlich der Roman, den Sie entdeckt hatten, dabei, aber eben auch ein paar weitere. Und dann hätten Sie sozusagen auf diese Weise rausgefunden, welche einzelnen Romane in einer Sammlung von hunderten Romanen, die Sie nicht alle überblicken können, eigentlich jetzt für Ihre spezielle Fragestellung noch relevant sind und die Sie eben vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatten, weil sie eben keine berühmten Romane sind, sondern eher in Vergessenheit geratene Romane, kleine Romane, die eben in solchen größeren Sammlungen dann mit drin sind. Sie würden gleichzeitig eben auch was tun können, was ganz typisch ist für die Computational Literary Studies, nämlich über den Kanon hinausgehen und eben auch die vergessenen Texte in den Blick nehmen.
Ja, das ist mir gerade klar geworden, während Sie gesprochen haben. Das heißt, ich kann mein Anwendungsfeld unglaublich ausdehnen und erweitern. Also auch auf Unterhaltungsliteratur oder auf das, was man etwas abschätzig vielleicht Kitsch- oder Populärliteratur oder Ähnliches
absolut
nennt. Wie verändert das, Herr Schöch, die Sprach- und Literatur- und Kulturwissenschaften?
Also ich glaube, das ändert zwei Dinge. Das eine ist, also wenn wir jetzt mit sehr großen Textsammlungen arbeiten, insbesondere eben auch mit vergessenen oder eben auch einfach populären Gattungen. Und das wird viel gemacht. Das machen wir selber hier mit dem populären französischen Roman. Oder ein Kollege in Würzburg, Fotis Janidis, macht das mit deutschen Heftchenromanen. Zunächst mal erlaubt uns das also einen Blick auf das System statt auf den Einzeltext. Und das ist sozusagen auch die Stärke natürlich dann dieser quantitativen Verfahren. Und da sind die auch wirklich, da sieht man, glaube ich, ganz gut, dass die eben auch wirklich eine Ergänzung sind. Kein Ersatz, sondern eine Ergänzung für die traditionellen Methoden, die eben ihre Stärken vor allem in der Einzeltextanalyse oder in der Analyse kleinerer Gruppen von Texten in der intensiven Interpretation ausspielen können, während eben die quantitativen Methoden diesen systemischen Blick auf die großen Trends, die thematischen Entwicklungen, die Ausdifferenzierung der Gattungen, solche Aspekte legen können. Das andere, das sich verändert, ist, also wir haben tatsächlich uns zunehmend für diese populären Gattungen interessiert, weil wir gemerkt haben, dass die literaturwissenschaftlichen Fragestellungen eben mit sehr anspruchsvollen Konzepten operieren, mit sehr komplexen Konzepten, die gar nicht so einfach sozusagen zu übersetzen sind in eine Sprache, die der Computer dann sozusagen versteht und zu der uns der Computer dann eben auch relevante Informationen liefern kann. Das ist eines der Kernprobleme der digitalen Literaturwissenschaften. Wie kann ich literaturwissenschaftliche Konzepte so operationalisieren, so formalisieren, dass der Computer damit was anfangen kann? Wir hoffen eben, dass wir mit dieser Populärliteratur, wo es sehr, sehr viele Beispiele gibt, weil die einfach sehr viel davon publiziert wurden und die ein bisschen weniger individuell ausgeprägt sind, dass es uns da leichter fallen könnte, die Methoden eben zu entwickeln und zu trainieren. Und wenn das dann mal funktioniert, dann könnten wir diese Methoden eben auch wieder auf die sozusagen anspruchsvolleren, auch für den Computer anspruchsvolleren, weil individuelleren, ja, Höhenkamm-Literatur-Texte dann anwenden. Und insofern hat das tatsächlich den Blick auch auf die Literaturgeschichte natürlich verändert, weil wir eben nicht nur anders auf die Texte blicken, sondern auch eben auf andere und mehr Texte blicken können.
Das sagt Christoph Schöch von der Universität Trier. Und weil das Projekt eben in Trier an der Mosel beheimatet ist, gibt es da auch ein märchenhaftes Forschungsprojekt, nämlich Weinetiketten im Wandel, Digitalisierung und Erschließung von Sammlungen historischer und moderner Weinetiketten. Goethe hätte es gefreut, der sagt, für Sorgen sorgt das liebe Leben, doch Sorgenbrecher sind die Reben. Trunken müssen wir alle sein. Aber das sind nur Verse. Der Büchermarkt war das mit Michael Kühler. Gleich folgt hier Forschung aktuell. Dort wird eine wichtige Frage gestellt. Corona-Impfung auch für Schwangere? Die Antwort können Sie da gewiss hören. Fürs Zuhören, Ihre Aufmerksamkeit dankt noch einmal Michael Kühler.